Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Podcast Zukunft, Technologie, Veränderung. Wie immer sprechen wir über das Leben als Homeoffice-Mitarbeiter, Remote-Arbeit und auch über KI, Blockchain und alle weiteren Technologien, die so uns das Arbeitsleben erleichtern oder auch verändern. Kommen wir schon mal direkt zum Thema. Wir haben nämlich gerade mit Zaid über KI bei der Arbeit geredet. Und Zaid, ich habe dir gesagt, dass ich für diesen Podcast noch ein Intro machen möchte. Und dann habe ich dir auch erwähnt, dass ich das noch basteln muss. Und du hast dann direkt gesagt, warum lässt du das nicht an der KI machen? Erklär mir doch mal bitte, wie eine KI das machen kann. Denn für mich kommt das manchmal so, oder mir kommt das manchmal so vor, als wenn das Herausfinden einer KI, das Lernen einer KI und irgendwie das Konfigurieren einer KI länger dauert, als selber einfach mal ein Tool runterzuladen, zwei Videos auf YouTube zu gucken und das Ding selber zusammenzuschnipsen. Was sagst du dazu?
Hallo erstmal. Schön, dass wir wieder, zusammensitzen und den Podcast aufnehmen dürfen. Ich glaube, also du sprichst da etwas sehr Interessantes an, weil es gibt sehr viele KI-Modelle, sowohl für Textgenerierung als auch für Bildgenerierung, als auch für Sprachgenerierung und Musikgenerierung und so weiter, was ja für den Fall eines Intros relevant wäre, auf die man Zugriff hat, programmtechnisch Zugriff hat. Also es gibt APIs dazu, die man anzapfen kann und wo man eigene Software drauf entwickeln kann und so weiter. Aber es gibt tatsächlich für viele dieser Dinge, die es von der Technologie her schon gibt, gibt es noch nicht diese schönen Oberflächen, die wir kennen von anderen Tools. Und aber ich glaube, dass das jetzt gerade, also dass dieser Bereich vor allem jetzt gerade ziemlich stark am Boom ist. Und es, also habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich glaube, wenn ich jetzt bei Google reingehen würde und schreiben würde, KI Podcast Intro oder sowas, dann gäbe es wahrscheinlich 1, 2, 3, 4 Webseiten, die so etwas entweder genau so oder sehr ähnliches schon machen, die es aber vermutlich auch erst seit maximal einem halben Jahr oder sowas gibt. Also keine Unternehmen, keine Projekte, die es schon seit längerer Zeit gibt, sondern sehr, sehr neue Dinge. Und das ist die spannende Entwicklung unserer Zeit eigentlich. Diese ganzen Modelle haben wir, aber wir haben noch nicht die schönen Oberflächen, wo jemand, ohne sich stundenlang einzuarbeiten, einfach auf den Knopf klickt und dann sagt, hey, machen wir jetzt ein Intro für meinen Podcast, wo man vielleicht auch noch ein paar Parameter eingeben kann, wo man sagen kann, hey, der Podcast handelt von, keine Ahnung, Technologie und Arbeit und Homeoffice und dass der dann vielleicht sogar Melodien entsprechend deiner Eingabe generiert oder sowas.
Du sagst also, dass diese ganzen Unternehmen oder die Lösungen, die gerade so am Markt sichtbar sind, noch nicht allzu lange existieren, dementsprechend halt noch überall natürlich Ausbaustufen haben, was die Usability angeht, was auch den Funktionsumfang angeht. Aber kannst du einmal bitte wirklich jetzt für einen Laien oder selbst für mich mal erklären, wie kann ich am besten vorgehen, um jetzt zum Beispiel ein Tool zu finden? So, was sind so Kriterien, wo du sagst, ey, das muss das Tool bieten, damit es wirklich komfortabel in das Arbeitsworkflow integriert werden kann? Hast du da vielleicht Tipps? Denn ich glaube, ich spreche da auch für viele andere. Meine erste Anlaufstelle wäre natürlich ChatGPT. Also da würde ich erstmal ein bisschen rumwerkeln, vielleicht auch irgendwann merken, okay, da komme ich nicht weiter. Da würde die Suche bei mir vielleicht aufhören, weil ich denke, dass es nur ChatGPT gibt.
Ja, ich glaube, das ist, also der Nachteil bei ChatGPT ist, dass es aktuell noch kein Audio generieren kann, außer die Sprachausgabe von den Ergebnissen, die man in Textform bekommt. Aber bei ChatGPT Plus gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass man ihn dazu promptet, dass er Bilder generiert. Das ist ja mit integriert. Und ich glaube, dass auch in den nächsten Monaten, vielleicht nächstes Jahr irgendwann möglich sein wird, dass man auch Musik mit ChatGPT generieren kann oder Intros generieren kann und so weiter. Ich glaube, dass das möglich sein wird. Aktuell geht es natürlich noch nicht und ChatGPT hat auch noch nicht solche, wobei hat es, weiß ich gar nicht, hat noch gar nicht solche Browsing Funktionen, dass man ganz neue Webseiten oder ganz neue Projekte auch relativ schnell darüber entdecken könnte. Also ich würde einfach, wie vorhin schon gesagt, ich würde einfach, glaube ich, googeln und dann gibt es wahrscheinlich ein paar Projekte, die das schon machen und wenn es das nicht gibt, dann, das ist eine Marktlücke, also falls jetzt gerade jemand zuhört, der eine KI-Idee sucht, dann Podcast-Jingles, KI-generiert kann man machen. Es gibt ein Modell von, also es gibt bestimmt verschiedene unterschiedliche Modelle von Stability AI, also von den Machern von Stable Diffusion, gibt es ein Modell zum Audio-Generieren. Das kann man auf deren Webseite sich anschauen. Stable Audio 2.0 gibt es und Stable Audio Open gibt es. Das eine ist die Open-Source-Version. Und es ist aber halt kein, also es gibt so einen kleinen wo man ein bisschen was ausprobieren kann, so eine Art Playground dafür, wo man halt so ein bisschen was eingeben kann und dann wird Musik dafür generiert. Aber es ist noch nicht wirklich convenient. Also es ist jetzt nicht wie so ein, es ist kein, ich sag mal, kein Canva für Musik oder sowas. Es ist kein, also nicht auf diesem Level. Es ist wirklich nur so ein Button, eine Texteingabe und das war's. Und das ist das, was ich gerade meinte. Es gibt halt noch nicht die Tools. Also es gibt die Modelle zum Beispiel, auch wenn sie noch nicht so gut sind, aber es gibt noch nicht diese convenient Tools, die man für einzelne Dinge nutzen könnte, die intuitiv sind, irgendwie zu benutzen, die man auch kommerziell verwenden kann, was auch ein großer Faktor ist. Ich bin mir gar nicht sicher bei Stability AI, ob man das Stable Audio Modell von denen kommerziell nutzen darf. Müsste man auch mal checken. Aber probieren kann man das auf jeden Fall schon mal auf deren Webseite. Also da gibt es so einen Button, Try Now, und dann kann man da draufklicken und dann kann man da was eingeben, einen eigenen Prompt eingeben und dann generiert der das.
Okay, ich habe jetzt rausgehört, also das ist, die Modelle existieren, aber noch nicht diese ganz speziellen Tools. Kannst du bitte nochmal für die Zuhörer und auch nochmal aufschlüsseln, was man jetzt unter Modelle versteht, was die Tools sind und wie das Ganze zusammenhängt? Weil ich glaube, man könnte einen ziemlich leichten Vergleich machen, wie zum Beispiel, du hast das iPhone, da hast du den App Store. Darauf kannst du Apps laden. So, und da würde ich jetzt verstehen, okay, gut, iOS ist das Betriebssystem dahinter, die iPhones sind die Hardware und die ganzen Apps, die man im App Store laden kann, sind von ganz vielen verschiedenen Entwicklern entwickelt worden oder bereitgestellt worden. Wie kann man sich das im KI-Universum vorstellen? Und sind die Modelle die Betriebssysteme der KI-Welt oder wie kann man das Ganze sich vorstellen?
Ja, also ich habe da noch nie drüber nachgedacht, über so einen direkten Vergleich mit dem App Store. Ich glaube, das, was mir jetzt spontan einfällt, was es vielleicht am ehesten trifft, ist, wir haben den App Store mit unterschiedlichen Technologien, auf deren Basis man Apps entwickeln kann und über den App Store anbieten kann, aber es gibt noch keine Apps. Also es gibt das, was es gibt, ist halt die AI-Funktionalität von Canva und die AI, die in die Adobe Suite mit eingebaut ist und so weiter. Es gibt ein paar AI-Tools da draußen. Oder die werden halt auch immer mehr, irgendwie AI-Buchhaltung und AI-Steuern, keine Ahnung, sowas alles. Aber der App Store ist noch relativ wenig gefüllt, sozusagen. Es gibt die Technologie dafür, man kann die auch vermarkten über so eine Art Apps, zum Beispiel auch über den GPT Store und so weiter. Könnte man theoretisch auch was bauen und vermarkten. Das ist ja auch eine Art App Store, wenn man so möchte. Und es gibt halt einfach noch nicht, also eigentlich ist es dasselbe Problem wie bei der Vision Pro zum Beispiel, worüber wir auch schon vor ein paar Folgen geredet haben, wo es die Technologie zwar gibt, es gibt die Hardware, es gibt auch den App Store, es gibt auch das Betriebssystem schon, aber es gibt noch nicht die Apps, die man darauf, also es gibt die Apps, die man auf dem iPhone installieren kann, die halt in 2D ganz normal, wie es auf dem Handy wäre, quasi drauf laufen, aber es gibt noch keine nativen Apps oder nicht so viele. Das ist eigentlich genau, ich glaube, das ist der beste Vergleich in diesem Fall, weil es sind halt, es gibt viele Dinge, die man machen kann, aber es gibt auch keine nativen Dinge, die man machen kann. Ein eigenes Tool wie halt, keine Ahnung, einen Podcast-Jingle zu erstellen. Für die Bildgenerierung gibt es relativ viel. Also Leonardo AI zum Beispiel gibt es ja, kennst du bestimmt, ist so ein AI, also eigentlich, was Leonardo AI macht, ist, es sind verschiedene Modelle, die im Hintergrund laufen. Es ist Stable Diffusion, es ist Flux, es ist, keine Ahnung, DALL-E 2, DALL-E 3 und so weiter. Ganz viele unterschiedliche Bildgenerierungsmodelle. Und was Leonardo macht, ist eine schöne Oberfläche dafür zu bauen und zu sagen, hey, du kannst jetzt ein Modell auswählen, ein Prompt eingeben, du kannst Modelle sogar miteinander kombinieren und so weiter.
Cool.
Und es ist aber im Prinzip, also die haben auch eigene Modelle, meine ich. Eine eigene Bildgenerierungsmodelle haben die auch trainiert, aber es ist eigentlich nur eine App, sozusagen, damit man diese ganzen Modelle accessible machen kann, damit man auch darauf zugreifen kann. Und das fehlt halt so ein bisschen. Das ist so, da sind wir, also der Bereich ist in, ja, also ich glaube, das liegt daran, dass die Dinge sich so schnell entwickeln aktuell im KI-Bereich, dass die Hersteller von den Apps quasi, also von den Tools, von den Oberflächen, gar nicht mehr hinterherkommen. Also ich glaube, es gibt einfach nicht die Ressourcen und die Kapazität dafür, um solche Dinge erstmal auf die Idee überhaupt zu kommen, so etwas zu machen, wie zum Beispiel einen Podcast-Jingle-Generator, und dann die Ressourcen zu haben, um so etwas zu entwickeln. Und bis du fertig bist, gibt es vielleicht eine neue Version und dann musst du auf die neue Version von dem Modell umstellen oder von einem anderen Hersteller auf das neue Modell umstellen und so weiter. Das ist schon viel Arbeit. Auch wenn man das Modell nicht selbst entwickelt, ist es trotzdem viel Arbeit.
Okay, das heißt also, da gibt es auch schon eine gewisse Abhängigkeit dann dem Modell gegenüber, wenn man sich jetzt für ein Modell entschieden hat, darauf ein tolles Tool gebaut hat und dann auch vielleicht eine Oberfläche extra hat designen lassen und das ganz auch vermarktet hat und irgendwo auch dann eine Brand irgendwo ist, ist es natürlich auch eine Abhängigkeit gegenüber der Plattform. Ich glaube, dasselbe Problem haben natürlich auch Apps-Anbieter, wenn jetzt irgendwie iPhone oder Apple gewisse Dinge umstellt, müssen sie sich auch umstellen, darauf einstellen und das kann natürlich auch für Probleme sorgen. Aber ich fasse mal zusammen, das heißt, es gibt halt die Large Language Model Hersteller, das sind dann eben wirklich diese KI-Plattform, KI-Infrastruktur, nenne ich es mal, so wie ein Betriebssystem. Und da wird einfach nochmal Funktionalität angeboten. So, entweder kann zum Beispiel dieser Anbieter dann auch eigene Funktionen anbieten, so wie zum Beispiel von OpenAI, da gibt es ja den Chatbot, den ChatGPT, was wir alle auch gerne nutzen mittlerweile. Darüber hinaus können aber auch Drittanbieter sagen, hey, ich möchte jetzt eine App entwickeln, eben dieser Podcast-Intro-Generator beispielsweise. Und wir als Entwickler sozusagen müssen uns dann ein Model aussuchen oder dürfen verschiedenste Models miteinander kombinieren und müssen einfach the magic passieren lassen im Grunde genommen. Okay, ich verstehe. Das heißt also, dass es tatsächlich so, dass man halt eine KI nutzen kann, das ist vielleicht, weiß ich nicht, ein Podcast-Intro-Generator. Dahinter verbirgt sich vielleicht wiederum dasselbe KI-Modell wie ChatGPT beispielsweise. Ne? Okay. Ja,
genau. Könnte im Prinzip sein. Also es gibt diese, wie du gesagt hast, diese unterschiedlichen, also Infrastruktur trifft es, glaube ich, gut. Mhm. Die ganzen LLMs, die Bildgenerierungstools und so weiter, also alles, was generative KI überhaupt ist oder was es möglich macht im Kern, ist diese Infrastruktur und dann müssen aber Tools darauf gebaut werden. Also zum Beispiel ChatGPT ist ja etwas, was allgemein gültig Text generieren kann, nicht nur in einer Nische, sondern zu allen Themen Text generieren kann. Du kannst ChatGPT sagen, schreib mir einen Aufsatz, schreib mir einen Brief, schreib mir was auch immer. Du kannst ihm alles, was Text-Output ist, kannst du ihm sagen. Und dann aber hinzugehen und solche Dinge zum Beispiel draus zu machen wie, hey, ich möchte gerne, dass du mir eine Geschichte schreibst. Das kann jeder in ChatGPT jetzt gerade, kann sich jeder mit einem Free-Account in ChatGPT einloggen und kann ChatGPT sagen, schreib mir eine Geschichte. Aber dasselbe Konzept kannst du auch machen auf einer eigenen Webseite, in einem eigenen Tool. Mhm. Wo du zum Beispiel sagst, das Tool soll heißen, ich weiß nicht, Kindergeschichtengenerator oder so. Kindergeschichtengenerator.ai. Mhm. Und dann hast du eine eigene Plattform. Im Hintergrund läuft dasselbe Modell. Gibt es vermutlich schon. Im Hintergrund läuft dasselbe Modell, was bei ChatGPT auch läuft. Oder vielleicht ein eigenes GPT-4 kannst du nutzen von OpenAI oder du kannst auch Llama nutzen, irgendein Open-Source-Modell kannst du nutzen, die sind mittlerweile sehr, sehr gut, was solche kreativen Aufgaben auch angeht, wie Geschichten zu erzählen. Und dann promptest du ein bisschen was und baust dir eine Webseite auf und dann kommt jemand auf deine Webseite und gibt ein, hey, ich möchte gern für mein Kind eine Geschichte haben, da soll es gehen um einen Elefanten und einen Vogel und die Geschichte soll 5 Minuten gehen. Und vielleicht baust du dann sogar noch eine Sprachausgabe mit ein, dass die Geschichte vorgelesen wird, wenn du die nicht selbst, also ich glaube, es wäre schon schön, wenn man die selbst seinem Kind vorliest. Mhm. Und dann hat man das auf dem Handy und liest sich durch oder liest das dem Kind vor und dann freut es sich. Und dann, wenn das Kind sagt, aber was passiert denn, wenn der Elefant den Vogel nicht sieht und wenn er ihn aus Versehen zertritt und dann sagst du, es geht morgen weiter mit der Geschichte und morgen gibst du das, was dein Kind gesagt hat, in das Tool ein und dann kommt halt die Fortsetzung. Aha. Also sowas, also du kannst genau dasselbe mit ChatGPT auch machen, das ist dasselbe Modell, aber ein eigenes Tool dafür zu haben, das ist, glaube ich, das, was es so convenient macht dann am Ende des Tages. Also du hast ein eigenes Tool, Kindergeschichtengenerator, AI oder was auch immer und dann, aber eigentlich ist es das, also theoretisch könntest du denselben Output auch mit ChatGPT bekommen.
Ah, ich verstehe. Also ich kann da mal vielleicht wieder eine Analogie dazu bilden. Ich glaube, jeder, der irgendwie mal mit Informatik oder Computer zu tun hatte, hatte schon mal vielleicht wie heißt das nun? Command Center oder was war das? Die Ordner. Wie du die Ordner zum Beispiel findest. Diese Ordnerverzeichnisse kannst du auch mit Tastatur und der Maus zum Beispiel mit irgendwelchen Command-Befehlen erreichen. Ich habe gerade den Begriff dafür nicht mehr gehabt. Ich habe es nicht so gemacht, ehrlich gesagt, im Studium. Viel einfacher ist natürlich mit der Maus einfach die Ordner auszuwählen und so dort sich durchzuklicken. Für den einen ist das total ineffizient und langwierig, weil er mit der Tastatur einen Kurzbefehl viel schneller performen kann. Aber letzten Endes macht diese UI, also diese Benutzeroberfläche, nichts anderes als genau diese dich zum selben Ziel zu bringen, aber eben convenient, einfacher, angenehmer, besser accessible, besser zugänglich. Und ich glaube, das ist das, was du auch meintest, dass es zwar diese Large Language Models gibt und ich theoretisch auch selber komplett mir so eine Kindergeschichte ausdenken könnte, die halt sehr interaktiv ist oder so, aber die Kunst liegt dann wiederum da drin, das spannend zu gestalten, vielleicht anzureichern mit vielen weiteren Ideen, das über Button und Designs und Benutzeroberflächen angenehm zu gestalten. Und jetzt verstehe ich auch immer mehr, wie dann noch diese ganzen KI-Startups oder diese KI-Dienste entstehen, was sozusagen deren Unique Selling Point ist und Vorteile sozusagen sind. Weil man kann dann einfach nicht mehr sagen, ja, ChatGPT ist halt das Large Language Model oder OpenAI bietet das Large Language Model dafür. Wieso benutzt du nicht direkt das Large Language Model selbst? Ja, weil es einfach viel angenehmer ist, das Tool zu nutzen. So, dann ist es vielleicht einen auch wert, die 10, 20, 30 Euro sozusagen dafür zu zahlen, weil man dadurch sehr viel Zeit spart und vielleicht effizienter und schneller unterwegs ist. Also das sehe ich auf jeden Fall, die Vorteile.
Und es gibt natürlich auch die, vielleicht eine kleine Ergänzung dazu, nur es gibt natürlich auch die Möglichkeit, unterschiedliche Dinge auf so einer eigenen Plattform zu kombinieren. Also zum Beispiel, wenn du die Textgenerierung von OpenAI, also wenn du GPT-4 nimmst, um die Geschichte zu generieren, dann bleiben wir bei der Kindergeschichte. Und dann nimmst du Stable Diffusion als Modell zum Beispiel, also Open Source Modell, das dann wird auf einem eigenen Rechner oder auf einem eigenen Server laufen, wie auch immer. Kannst auch über eine API drauf zugreifen, lässt den dann zu der Geschichte Bilder generieren und dann hast du ein Tool, wo du einmal, also du hast eine schöne Oberfläche dafür gebaut, um Kindergeschichten zu generieren, da hast du einen schönen Button, den du klicken kannst und auf der einen Seite wird dann Text generiert mit GPT-4 und auf der anderen Seite ist ein anderes Modell, um die Bilder zu generieren, mit Stable Diffusion zum Beispiel und dann hast du irgendwo anders noch ein anderes Modell, um zum Beispiel weiß ich, ein Video vielleicht raus zu generieren oder so. Also du kannst diese ganzen Dinge miteinander kombinieren, was du zum Beispiel nur bei ChatGPT nicht machen kannst. Du kannst jetzt nicht bei ChatGPT reingehen und sagen, ich möchte gerne ein anderes Modell als DALL-E 3 nutzen, um Bilder zu generieren. Das geht dann natürlich nicht. Mhm. Du kannst da keinen Stable Diffusion drin nutzen. Und das bietet, also das gibt auch ganz neue Möglichkeiten, weil diese Unternehmen sind auch mehr oder weniger beschränkt auf das, was sie selbst entwickeln und selbst trainieren. Und das ist ja auch, also das ist ja auch deren Produkt, was sie verkaufen möchten und vermarkten und so weiter. Und es ist dann aber eine super Gelegenheit, finde ich, für Leute, die halt solche Projekte machen wollen, diese unterschiedlichen Werkzeuge, die es gibt, zu nehmen und dann zu kombinieren, zu etwas Neuem zu machen. Zu sagen, hey, wir kombinieren jetzt Textgenerierung mit Bildgenerierung, mit Videogenerierung, vielleicht mit Sprachausgabe auch noch. Und dabei am Ende kommt dann was ganz anderes bei raus, obwohl das ein Modell, was zugrunde liegt, immer noch dasselbe ist, was ChatGPT auch verwendet. Mhm. Wo man theoretisch auch wieder manuell hingehen könnte und sagen könnte, ich zahle jetzt vielleicht für den Kindergeschichten-Generator, zahle ich jetzt keine 20 Euro, sondern ich gehe jetzt auf ChatGPT und in die Free-Version und generiere mir eine Geschichte, dann lade ich mir Stable Diffusion auf meinem Rechner runter, wenn das schafft, von der Performance her, wobei die älteren Modelle eigentlich gut laufen, auch auf Geräten, also auf dem MacBook zum Beispiel oder so. Nutze das, um mir lokal Bilder zu generieren dazu. Das kann man natürlich auch selbst machen. Aber es ist einfacher, also technisch einfacher, ein bisschen Geld dafür zu zahlen und dann Button zu klicken und dann zu sagen, generieren wir jetzt die Geschichte. Und ich glaube, solche Optionen gibt es halt eigentlich endlos viele aktuell. Also so etwas wie, keine Ahnung, der Podcast-Jingle-Generator und so weiter. Das sind solche Sachen, wo ich glaube, wenn wir jetzt darüber brainstormen könnten, würden, was für KI-Tools man bauen könnte, basierend auf bestehender Infrastruktur, wir würden jetzt innerhalb der halben Stunde, würden wir 100 Ideen zusammenkriegen. Also so schwer ist das, glaube ich, am Ende des Tages nicht. Und dann aber auch wieder das Thema Konkurrenz ist dann natürlich auch, also wenn man Modelle verwendet, auf die andere auch Zugriff haben, wer sagt denn, dass morgen nicht jemand kommt und auch in Kindergeschichten KI-Generator hat.
So, richtig.
Ne? Aber es gibt die Option dazu, das ist cool. Also jeder von uns kann alle möglichen Tools entwickeln, ohne Milliarden in die Hand zu nehmen und ein eigenes Modell zu trainieren oder so auf dem Level von GPT-4 zum Beispiel.
Mhm. Ja, das ist echt spannend. Also das muss man sich echt mal richtig vorstellen und verstehen, was da eigentlich für Vorteile jetzt entstehen, was für Zeitersparnisse dadurch entstehen. Und dass jeder im Grunde genommen, der vielleicht auch nicht ganz so technisch versiert ist oder das Kapital dafür hat, solche Tools bauen kann, das ist wirklich unglaublich. Und ich glaube, das braucht vielleicht noch eine Zeit, bis das komplett verstanden wird. Und diejenigen, die das wirklich frühzeitig verstehen und auch die Zeit haben und die Motivation und auch die Ideen haben, da jetzt zu agieren, die haben natürlich einen riesen Vorteil. Also das liegt wirklich auf der Hand. Und wie du auch letztens schon so schön sagtest, es gibt einfach derzeit sehr viele low-hanging fruits. Ne, wie du schon gerade sagtest, du kannst eben brainstormen, hast ja vielleicht 100 Ideen, davon sind 10 vielleicht tatsächlich machbar. So, und man muss es nur noch umsetzen. Und das ist, glaube ich, etwas, das hat man nicht immer. Das heißt, es kommt nicht immer eine Technologie um die Ecke, die man eben komplett nochmal mit Tools bereichern kann oder Tools dafür bauen kann. Wir haben diese Zeiten immer mal wieder gehabt, also ganz früher mit dem Internet natürlich, dann mit den Computern, Smartphones, Apps und Blockchains teilweise auch. Aktuell haben wir da wieder so eine Phase und ich glaube, jeder, der von den Zuhörern, die wirklich jetzt irgendwelche Ideen haben und sagen, schau mal, das und das könnte man eigentlich machen, soll sich wirklich ermutigt fühlen, noch da aktiv zu werden. Und diese Chancen zu nutzen. Also wer weiß, was da alles dabei rumkommt. Ein anderes Thema wäre immer noch ein KI, aber jetzt mehr so in Richtung Arbeitsleben. Ich nutze beispielsweise sehr gerne das Tool Canva und dort bin ich jetzt häufiger mal auch den AI-Funktionen begegnet. Und nicht nur da, also ich habe auch eine WordPress-Seite, die ich eben beaufsichtige und dort habe ich plötzlich Theme Builder, also wo man die Designs erstellt, plötzlich AI-Funktion aus dem Nichts. So, die kam gefühlt 2 Wochen später nach dem ChatGPT da, aber irgendwie. Also kannst du mir vielleicht sagen, wie das alles entstanden ist? Hast du vielleicht eine Ahnung, was für Models die nutzen, wie das so schnell passieren konnte? Haben die eigene Models oder ist das immer unterschiedlich? Denn ich möchte noch einmal sagen, ich bekomme auch immer wieder mit, dass in Deutschland, wir haben ja Aleph Alpha als sozusagen als KI-Startup, KI-Hoffnung aus Deutschland, ohne wirklich so stark in die Materie einzutauchen, was Aleph Alpha genau macht. Man sagt man ja, das ist ein Konkurrent von OpenAI beispielsweise ist, wobei die selber behaupten, dass sie nicht kein Konkurrent sind, weil die was anderes machen. Aber ist dann zum Beispiel so ein Aleph Alpha in diesen Unternehmenstools eingebaut? Was nutzen so Canva? Was nutzt WordPress? Und gibt es da so Unterschiede? Also so, wie kann man sich das Ganze vorstellen? Warum haben diese Tools auf einmal KI-Funktionen? Und woher kommen diese KI-Funktionen?
Das ist eine verdammt gute Frage. Also ich glaube, wenn man so ein großes Unternehmen hat wie zum Beispiel Adobe oder Canva oder so, dann wird es da Teams, R&D-Teams geben in diesen Unternehmen, die da schon seit Jahren dran forschen und Jahren dran arbeiten. Weil das Thema KI ist ja auch nichts Neues und das Thema KI gibt es ja auch nicht erst seit ChatGPT. Und es gab vermutlich, also es gibt ja etwas, was wir Zeitgeist nennen, dass Dinge einfach dem Zeitgeist entsprechend passieren und entwickelt werden und auch Innovationen, die abhängig von der Zeit passieren quasi. Und das ist was Interessantes, wo, also entweder vermute ich, muss es so gewesen sein, dass zum Beispiel Canva oder Adobe eigene Modelle schon hatten, wo sie mit rumtrainiert haben und dann geguckt haben, können wir das verfeinern und so weiter. Dann kam ChatGPT und Stable Diffusion, keine Ahnung was. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt müssen wir raus damit. Das war der Grund dafür, warum sie so schnell implementieren konnten. Oder es kann auch sein, dass die sehr früh schon irgendwelche Enterprise-Deals mit diesen Unternehmen hatten, zum Beispiel mit OpenAI und so weiter, und dann sehr früh auch schon Zugriff hatten auf Schnittstellen, über die sie das dann einbinden konnten. Beispielsweise Adobe hat ja eine eigene KI. Muss mal kurz überlegen, wie die heißt. Ich komme gerade nicht drauf, vielleicht komme ich gleich drauf. Adobe eine eigene KI und auch schon seit Jahren, die zum Beispiel in Photoshop dafür da ist, dass man einfacher Dinge maskieren kann, oder in Premiere dafür da ist, dass man Audioclips kürzen kann, ohne dass es sich so abgehackt anhört und so weiter. Oder dass man PDF, dass man Text in PDF lesen kann, auch wenn das PDF quasi abfotografiert wurde und nicht normaler PC-Text ist. Solche Dinge. Und was es jetzt auch gibt oder geben soll, ich weiß, ich glaube, es ist noch gar nicht da, aber OpenAI hat ja Sora für die Videogenerierung angekündigt und auch einzelnen Unternehmen und Leuten schon zur Verfügung gestellt, auch wenn es noch nicht öffentlich zugänglich ist für alle. Und Sora ist ja wirklich, also soll zumindest unglaublich gute Videos generieren können. Und Adobe ist einer der ersten Partner von OpenAI, die durch die Partnerschaft die Möglichkeit bekommen, Sora direkt in Adobe Premiere Pro mit einzupflegen. Das heißt, in Premiere Pro werden wir wahrscheinlich irgendwann bald in nächster Zukunft einen Button haben, wo wir sagen können, hey, ich habe hier einen Clip, einen Videoclip, ich habe hier noch einen Videoclip und ich möchte gerne B-Roll haben, also einen Zwischenclip haben von, keine Ahnung, einem Vogel, der auf einen Baum fliegt oder sowas. Und dann, statt das in einem Stock-Archivmaterial zu suchen, können wir einfach klicken auf, generiert mir das jetzt mit Sora und dann ist es drin oder vielleicht nur generieren, vielleicht kommt der Name Sora gar nicht vor. Vielleicht klicken wir einfach nur drauf und sagen generieren und dann wundern sich alle, hey, warum hat Adobe jetzt sein eigenes Modell da am Laufen, aber eigentlich ist es das Modell, was OpenAI entwickelt hat und OpenAI trainiert hat. Und ich glaube, das ist die zweite Möglichkeit. Also entweder vor allem große Unternehmen, die die Kapazitäten dazu haben, forschen vermutlich schon lange in diesem Bereich. Und oder es gibt die Möglichkeit, dass da diese Enterprise-Deals draus gemacht werden, wo die dann vorab Zugriff bekommen auf Features, ohne dass die schon für alle anderen zur Verfügung stehen und so weiter. Ich glaube, das ist die zweite Möglichkeit, vor allem was so große Tools angeht. Und dann gibt es ja noch ganz viel kleines Zeug und so weiter. Und das kleine Zeug, nenne ich, also die ganzen Tools, die es so gibt, die ganzen KI-Tools, die es gibt, die leben ja von Open-Source-Modellen. Also so etwas wie Llama zum Beispiel von Meta oder Stable Diffusion als Open-Source-Modelle. Das ist, wenn es die nicht gäbe, gäbe es auch viele dieser Tools nicht, weil ich glaube, viele der großen Unternehmen, die diese Modelle trainieren, die gar nicht zur Verfügung stellen würden.
Ach so.
Also OpenAI zum Beispiel, ich glaube, die letzte Version bei OpenAI, die noch Open Source war, die letzte GPT-Version, die war 2.5 oder 2, GPT-2 müsste es gewesen sein, meine ich, was noch Open Source war. Und nach GPT-3 war es gar nicht mehr Open Source. Also OpenAI heißt natürlich weiter OpenAI. So ist halt, heißt einfach die Firma, aber die Modelle, die die machen, sind nicht mehr Open Source. Wir können da zwar darauf zugreifen über APIs und wir können dafür bezahlen, dass wir da Zugriff drauf haben und so, aber theoretisch könnte OpenAI bei jedem sagen, hey, sie bieten die API nicht mehr an, ihr habt auch keinen Zugriff auf dieses Modell mehr, weil das Modell ist nicht Open Source. Das ist halt so eine Gefahr. Wir sind halt in so einer Abhängigkeit, wenn man so etwas verwendet wie GPT-4 zum Beispiel aktuell für seine Tools. Dann sollte man das im Kopf haben, denke ich, und dann auch gewissermaßen Ausfallmöglichkeiten schon mal planen. Also zum Beispiel mit Open Source Modellen, wie gesagt, wie Meta, Metas Llama 3, was auch ein super gutes Modell ist. Es gibt natürlich immer mehr Unternehmen auch, die mit auf den Zug aufspringen und ihre eigenen Modelle generieren und so weiter. Ja, und die Modelle werden ja immer besser. Also auch die Open Source Modelle, die werden ja auch mal besser.
Okay, ich verstehe. Das heißt also, Unternehmen, die beispielsweise Software-Tools herstellen, aus Deutschland kommen oder aus dem deutschsprachigen Raum kommen, Software-Tools erstellen, ohne KI-Funktion bisher, vielleicht mit smarter Datenanalyse und etc. Die haben jetzt die Möglichkeit, ihre Tools mit KI-Funktionen anzureichern und bauen dann auf KI-Sprachmodelle wie beispielsweise das von OpenAI oder von Llama, von Meta oder von Adobe, Stable Diffusion, und können dann so KI-Funktionalität bereitstellen, sodass es einfach out of the box sich anfühlt. Das heißt, man denkt, okay, das ist jetzt die Firma und das nutze ich jetzt. Und so kann dann der Mitarbeiter in einem Büro beispielsweise mit einer KI interagieren, die dann aber vom Tool selbst angeboten wird. Auf der anderen Seite kann dieser Mitarbeiter natürlich ja auch dann ChatGPT selbst für seine alltäglichen kleineren Aufgaben nutzen. Denn ich glaube, so ganz komplexe Abfragen machen ist natürlich auch eine Kunst für sich. Es gibt ja auch zahlreiche Ratgeber und Tipps und Tricks, wie man gute Prompts macht. Aber sehr spannend zu wissen. Also das heißt, jemand, der jetzt beispielsweise ChatGPT gar nicht nutzt, kann trotzdem beispielsweise mit irgendeinem KI-Modell in Berührung kommen, indem er einfach seine alltäglichen Tools nutzt. So, das ist jetzt vielleicht irgendwie kein großes ERP-System von irgendeinem großen Anbieter oder so, aber so diese Kleinigkeiten, ne, die man halt aber so alltäglich mal nutzt. Es sind ja doch schon eine Bandbreite an Tools, die man so alltäglich für seine Arbeit braucht. Ohne geht es auch schon fast gar nicht mehr. Es gibt ja jetzt auch dieses neue Apple Intelligence beispielsweise, was auch komplett deinen Schreibtisch mitbeobachtet und also deinen virtuellen Schreibtisch natürlich, ne? Oder Microsoft Copilot, so, die bieten das ja ab Werk vom Betriebssystem sogar schon mit aus und die haben ja auch schon neue Hardware, also neue Laptops, die sogar eine eigene dedizierte Taste dafür haben, was ich voll cool finde. Das ist einfach nach Jahrzehnten eine neue Taste gibt, die halt immer da sein wird, wie es aussieht. Wie kann man das bewerten? Also was ist mit Datenschutz? Das ist doch filminterne Geheimnisse, sind ja dann eigentlich nicht mehr so geheim, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also das ist vor allem, was Copilot angeht, gab es ja einen großen Aufschrei, nachdem Microsoft das Copilot-Update angekündigt hat. Und dann hieß es, ich weiß gar nicht, was der letzte Stand ist, aber ich meine gelesen zu haben, dass Microsoft dann anbieten wollte, also daraus ein Opt-in-Ding machen wollte, wo man halt sich für anmelden muss quasi, dass das wirklich so ausgeführt wird. Es ist natürlich, also wenn im Hintergrund ein gutes Modell läuft, was den Bildschirminhalt gut extrahieren kann, gut verstehen kann und gut zu diesem Kontext Hilfe bereitstellen kann, ist das natürlich eine unglaublich große Hilfe. Also stell dir vor, du hast ein Modell, was irgendwie Zugriff hat auf das Internet, du hast Zugriff auf so viel Wissen, auf so viel gesammeltes Wissen und dann so schnell auch noch und vermutlich auch extrem kostengünstig. Und es ist schon sehr, sehr reizend für jemanden, der arbeitet oder auch privat, etwas zu haben, was dir quasi ständig über die Schulter schaut. Jetzt mal das Thema Datenschutz komplett ausgeklammert, ne? Also stell dir vor, jemand würde neben dir sitzen und hätte all die Erfahrung, die du nicht hast, könnte Dinge miteinander kombinieren, könnte Dinge für dich übernehmen, könnte Entscheidungen für dich treffen, bei kleineren Dingen vielleicht einen Terminabsprache oder sowas, weil er weiß, dass du gerade in dem Mailprogramm warst und das dann nicht beantwortet hast und dann sagt er dir, hey, übrigens die Mail, die du gerade zur Seite geschoben hast, ich habe da schon mal drauf geantwortet für dich und so. Also das ist schon ziemlich cool, aber das Thema Datenschutz kommt dann dazu und dann ist es wieder deutlich schwieriger, weil die Frage ist, wo läuft dieses Modell? Läuft es lokal auf meinem Rechner? Nein, vermutlich nicht. Läuft es irgendwo in der Cloud? Läuft es bei Azure? Läuft es bei wo läuft das Ding? So, ne? Und da wird's halt interessant, weil ich glaube, es gibt keine richtige, also für Privatuser ist das natürlich auch relevant, aber für Privatuser im Zweifelsfall klickt man ja, ich habe die AGB gelesen und dann ist so, also dann ist man halt quasi mit drin in dem Paket, leider heutzutage. Aber bei Enterprise-Sachen ist das, glaube ich, nochmal deutlich schwieriger. Also da muss es nochmal ganz andere Lösungen geben. Und da muss es auch, dass das Microsoft zum Beispiel relativ früh schon gemacht hat, dass sie Serverstandorte in Europa angeboten haben für europäische Kunden, für Teams und für OneDrive und so weiter, diese ganzen Dinge und sich auch so gut in Deutschland datenschutztechnisch aufgestellt haben, dass sie auch bei großen Unternehmen immer wieder das Unternehmen sind, was eigentlich, also wenn die Auswahl ist, Google, keine Ahnung, Google Meet oder Zoom oder Microsoft Teams, dann wählen viele Microsoft Teams, einfach weil die das Thema Datenschutz scheinbar so ernst nehmen. Und dasselbe Problem aber auch mit Apple Intelligence jetzt, das ist die Frage, nehmen die das so ernst in Europa? Also ich meine, Microsoft ist auch ein amerikanisches Unternehmen, Apple ist auch ein amerikanisches Unternehmen. Nehmen die das wirklich so ernst, wie sie sagen? Nehmen sie unsere europäischen Gesetze und Werte so ernst, wie sie behaupten? Wo werden Daten gespeichert? Werden sie on-device gespeichert oder nicht? Und Apple möchte ja, also es gibt es ja noch nicht, aber sie möchten ja was ganz Interessantes machen, dass sie ein On-Device-Modell haben, was für viele kleinere Dinge funktioniert, wo die Textgenerierung zum Beispiel, wenn du eine Mail schreibst, direkt auf deinem Gerät läuft quasi. Aber ich glaube, die Spezifikationen sind auch so hoch, dass es nur ab dem iPhone 15 Pro Max läuft oder irgendwie sowas. Und das ist halt interessant, wenn Dinge on-device laufen. Aber dass Dinge on-device laufen, heißt auch gleichzeitig, dass man die Ressourcen selbst bereitstellen muss, dass die eigene Hardware die Ressourcen bereitstellen muss, damit das Modell funktioniert, was Dinge wieder verlangsamen kann, das Gerät kann warm werden, solche Probleme. Und bei Apple Intelligence kommt ja noch der Zusatz, dass wenn die Aufgabe die Kapazitäten von dem On-Device-Modell übersteigt, dass dann eine Abfrage in die oder eine Anfrage in die Private Cloud, so hat Apple das ja genannt, geschickt werden soll. Apple wirbt damit, dass es super sicher ist, dass es deutlich sicherer ist, als zum Beispiel ChatGPT zu nutzen, dass das Material nicht genutzt wird, um andere Modelle zu trainieren oder sowas. Aber eine Private Cloud ist halt immer noch eine Cloud. So, ne? Das muss man sich klar machen. Aber ich glaube, dass viele Leute, die sich nicht so sehr damit beschäftigen, aufgrund der Stellung, die Apple einfach hat, wie sie mit dem Thema Sicherheit umgehen, sich vermutlich leider denken werden, ach ja, das ist Apple, die werden das schon richtig machen und einfach, ich akzeptiere die AGBs für Apple Intelligence und gut ist so. Ne? Das sind so, ist eine schwierige Entwicklung. Also einerseits finde ich super spannend, super interessant und das gibt es ja auch jetzt mit ChatGPT zum Beispiel. Es gibt ja die ChatGPT macOS App, die man runterladen kann, was auch Zugriff hat auf deinen Desktop oder Zugriff haben kann auf deinen Desktop und dir dann dabei helfen kann, Dinge miteinander zu verbinden und zu kombinieren und so weiter. Aber auch da wieder. Also möchte man das, dass jemand dir, ich meine, es ist super convenient, es ist super hilfreich, bin ich mir sicher, dass das Modell so viel Kontext zu der Arbeit, die du machst, hat. Du bist ja nicht nur in Canva drin oder nicht nur in Adobe Tools drin, sondern du wechselst ja zwischen diesen Programmen. Du machst verschiedene Dinge, du kombinierst die Dinge, du schreibst Code, keine Ahnung, machst Bildbearbeitung und so weiter, bist in unterschiedlichen Environments unterwegs und wenn es ein Modell gäbe, das das kombinieren kann, das ist schon cool. Aber ich habe da keine, also ich habe da ehrlich keine Antwort zu. Ich glaube, es ist super spannend, die Entwicklung, aber ich glaube, wir müssen super vorsichtig sein, was das Thema Datenschutz angeht, weil es kann auch richtig mächtig in die Hose gehen, wenn wir so viele. Also ich habe das Gefühl, seit Beginn des Internets, seit Erfindung des Internets wird das immer wieder gesagt, wir dürfen nicht so viele Daten über uns preisgeben. Aber es wird immer mehr und es wird immer wahnsinniger und immer schneller eigentlich, wie viele Daten wir über uns preisgeben.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass das ein Ende in Sicht ist aktuell. Das ist so ein bisschen die Gefahr. Aber wie gehst du mit dem Thema Datenschutz bei deinen eigenen Geräten um? Also Dinge, die du routinemäßig machst oder so.
Also jetzt noch mal kurz zurück zu dem, was du noch mal gesagt hast. Also, dass man dass die Daten, die gespeichert werden, dass man da wirklich aufpassen muss und quasi seit der Entstehung des Internets, dass man das schon irgendwie versucht zu sensibilisieren. Vor allem auch das, was mittlerweile gespeichert werden kann, ist schon wirklich, geht schon in eine wahnsinnige Richtung. Was früher vielleicht mal welche Datensätze mal waren, vielleicht ein bisschen Text und Bilder oder sowas, ist ja heute schon Sprache, Emotionen, Beziehungen zu Menschen können ja schon mittlerweile gespeichert werden. Im Grunde genommen, eine KI kann das halt entschlüsseln. In der Art und Weise, wie wir eben kommunizieren über unsere Geräte und Tools. Das zum einen. Und ich glaube, man muss wirklich vorsichtig sein, weil wenn ich jetzt einfach mal zurückdenke, beispielsweise damals vor, wie lange ist das schon her? 10, 15 Jahre, wo Social Media so aufgekommen ist, beispielsweise Instagram beispielsweise, so, dass irgendwie, ich weiß nicht, 2010, 2011 habe ich das erste Mal das Programm oder die App benutzt. Und damals war das einfach nur toll. Das ist ein cooles Fotoalbum gewesen, wo ich verschiedenste Filter nutzen konnte. Das konnte ich vorher noch nie. Ich habe meine Bilder nie so bearbeiten können oder zumindest so leicht bearbeiten können. Und das Tool hat es mir geboten. So, aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass dort Daten gespeichert werden, dass meine Bilder gespeichert werden. Und die können auch 10, 20, 30 Jahre gespeichert werden und für eine neue Bildanalyse, zum Beispiel wie jetzt KIs oder sowas, nachträglich genutzt werden. Das war mir ja in dem Moment ja gar nicht bewusst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele Dinge den Menschen gar nicht bewusst ist. Wenn du jetzt zum Beispiel eine KI nutzt, wie viel Prozent der Menschen, die jetzt eine KI nutzen, wissen eigentlich, was da noch gespeichert wird? Oder wenn ich jetzt beispielsweise ausgehend von Apple Intelligence beispielsweise oder diese KIs eben, die meinen Bildschirm beobachten und dort mir eben Convenience und angenehme Erleichterungen bieten. Das finde ich zwar cool im ersten Moment, aber wie viel wissen, dass die wirklich jetzt alles speichern und das auch behalten dürfen, diese Daten? Und daraus wieder 2, 3 Jahre später ein neues Modell bauen oder Geschäftsmodell bauen, was dann mich oder meine Daten wieder vermarktet und ausnutzt im Grunde genommen. Dasselbe ist ja auch, wenn man jetzt mal auf Social Media guckt, auch passiert oder wenn ich Google nutze. Überall habe ich digitale Spuren hinterlassen, war mir dessen in erster Linie gar nicht bewusst, weil das ja eine neue Technologie ist. Ich habe vor 30, 40 Jahren nicht gegoogelt oder sowas oder eine Social Media App genutzt. Es ist neu. Und dennoch habe ich unwissend, was die Auswirkungen sind, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, Daten hinterlassen. Und diese Daten werden heute genutzt für ganz verschiedene Dinge. Marketing. Ich bekomme, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, eine Maus hier für meinen Computer irgendwie haben will, bekomme ich ein Mauspad angezeigt oder eine Tastatur. Ist ja klar, das wissen wir ja mittlerweile. Jetzt ist das ein No-Brainer. Ja, ist doch klar, du hast ja das preisgegeben mal. Aber in der Minute, wo damals war das nicht klar. Aber jetzt, und das weiß Facebook oder Meta auch für immer, wenn man mich fragt, wissen die, dass wann ich geboren bin ungefähr, mein Alter können die einschätzen, auch wenn ich das nicht so ganz detailliert preisgegeben habe. Sie können aber Rückschlüsse darauf ziehen. So, und schon bin ich gläsern im Grunde genommen. Ich werde es vermutlich auch bleiben. So, und meine Daten, die ich ja damals auch preisgegeben habe, könnten genauso gut auch für ein KI-Modell genutzt werden, vielleicht anonymisiert und sowas. Aber dennoch habe ich dazu beigetragen, und indem ich etwas genutzt habe, naiv genutzt habe, dass das mal der Datenbestand eines neuen Geschäftsmodells wird, was jetzt im Grunde genommen wieder neue angenehme Dinge bietet. Aber was ist dann in 5 Jahren nochmal, wenn ich meinen Bildschirm freigegeben habe? Wir haben über Tokens gesprochen, die Eingabe-Input-Parameter für eine KI, für das Sprachmodell. Was ist, wenn jetzt ja die Apps, die ich nutze, die Art und Weise, wie ich schreibe, die Art und Weise, wie ich telefoniere, die Art und Weise, wie ich auf Filme reagiere, wenn ich weine, wenn ich lache, mein Humor, alles Mögliche in meinem Leben mit als Token für ein Sprachmodell gegeben wird, ohne dass ich es wisse oder naiv alles preisgebe. Was ist in 5 Jahren möglich? Kann es sein, dass es mich als KI gibt? Kann es sein, dass ich jetzt irgendwie gehackt werden kann und meine Daten für ein KI-Modell genutzt werden können und ich da irgendwelche Videos auf einmal von mir habe, was ich nie selber war oder sowas. Ne? Also, wie gesagt, ich habe da keine Fantasie, aber ich weiß, dass mit dem Datenbestand sehr viel möglich ist und das ist in 5 Jahren noch schlimmer. Oder ich will es jetzt nicht bewerten, ob es schlimm oder gut ist, aber es ist mehr möglich. Ja.
Ja, absolut. Also ich habe da eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Das ist eine große Gefahr. Und vor allem, also ich verstehe, wenn man vor 10 Jahren das Internet genutzt hat und oder vor 15 Jahren, wie auch immer, das genutzt hat und sich darüber gar nicht so im Klaren war, wie gläsern man irgendwann sein wird. Und jetzt ist man es tatsächlich und jetzt wissen wir es auch. Also jetzt ist es definitiv alles, was du eingibst, wird gespeichert, alles, was du tust, wird irgendwie in Kontext gebracht zu deiner Person, alles, was du eintippst, alles, was du tust, wo du deine Maus bewegst, wo du hinguckst und so weiter. Das wird alles getrackt, alles ausgewertet. Und das Interessante ist, wir wissen das alle, es ist alles nachgewiesen, es passiert, wir werden getrackt, aber es interessiert niemanden. Und das ist so das, wo ich mir denke, okay, ich verstehe, dass der Convenient halt halber Dinge trotzdem gemacht werden von Usern, von dir und mir, von anderen Leuten um uns herum. Aber wie viel, bis wohin? Also müssen wir wirklich, wirklich alles preisgeben? Und ich glaube, die Antwort auf die Frage ist nein. Also wir müssen nicht und wir sollten auch nicht. Und es passieren auch solche interessanten Dinge, wie beispielsweise, keine Ahnung, sagen wir mal, du hast einen Reddit-Account gehabt vor 15 Jahren und hast da irgendwelche Dinge eingegeben, irgendwelche Dinge, Posts gemacht oder so. Und basierend auf diesen Daten hat zum Beispiel OpenAI das GPT-Modell eben auch gelernt. Und da sind vielleicht Informationen von dir wurden da mit antrainiert irgendwo. Also bei so riesigen Models ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man da Rückschlüsse drauf ziehen kann. Aber sagen wir bei einem kleineren Modell zum Beispiel, was jemand anderes entwickelt, wo auch von Reddit Sachen genutzt werden für das Training des Models. Und dann taucht da plötzlich dein Name drin auf in einem der Dinge. Also wenn ich da frage, hey, wer hat diese Information mal irgendwann bei Reddit geschrieben, sagt der, Kahn war mal irgendwann bei Reddit sehr aktiv und er hat einen Großteil der Berichte zu dem Thema geschrieben oder irgendwie sowas. Und wenn du an so einem Punkt bist, ist die Sache, in der EU haben wir das Recht auf Vergessen. Du kannst zum Beispiel, wenn du in der Google-Suche aufkommst, irgendwo, wenn du deinen Namen eingibst, kannst du bei Google einen Antrag stellen und sagen, hey, lösch mich da raus, ich möchte das nicht. Und auch auf jeder anderen Seite. Und in so einem Modell, wenn du da einmal drin bist, ist es ja, also es ist eigentlich nicht möglich, das Training des Modells rückgängig zu machen oder nur dich da rauszunehmen oder so. Und das ist halt, wo es richtig gefährlich wird, denke ich. Ich weiß aber auch noch nicht, ob das so relevant sein wird, wenn die Datenmenge so extrem groß ist. Also da müsstest du schon sehr viel auf Reddit geschrieben haben, um damit das eine Auswirkung hat. Aber dass es mit drin ist, ist halt schon schwierig und dass du es auch nicht wieder los wirst. Das, was du irgendwann vielleicht mal irgendeine Meinung gepostet hast, die du heute gar nicht mehr vertrittst oder so und die dann irgendwo wieder aufkommt, weil irgendeins dieser Modelle dann Bezug zu dir herstellen kann. Solche Fälle gab es ja auch schon mit GPT 3.5, meine ich, wo Reddit-User irgendwelche Anleitungen, irgendwelche Programmieranleitungen hatten und wo es dann sogar so weit kam, dass, ich meine, die API ausgefallen ist von OpenAI, weil da irgendeine Fehler getriggert wurde wegen der Länge des Namens des Users oder irgendwie sowas. Und das sind so Dinge, wo wir eigentlich von unseren Gesetzen her, die wir haben, und von den Regelungen her und Richtlinien her eigentlich hinterherhängen hinter solchen Modellen. Also die werden ja weiter trainiert. Jetzt, heute, während wir sprechen, werden ja neue Modelle trainiert und werden weiter trainiert. Und wir können da eigentlich jetzt gerade relativ wenig dagegen tun. Das ist so ein bisschen das Gruselige. Und dann ist aber, also gegenüber Konzernen ist das, finde ich, jetzt gerade gruselig. Also, und ich zähle da OpenAI mit dazu, auch wenn es jetzt nicht den Status hat von, keine Ahnung, Microsoft oder Apple oder Google. Aber es spielt da schon mit, würde ich sagen, in der Liga, auch relativ schnell. Und die Sache ist, dass es jetzt gerade so ein bisschen so aussieht, und auch eigentlich seitdem ich denken kann, sobald man im Internet war, irgendwie, okay, es gibt uns, die normalen Leute, und es gibt die ganzen großen Unternehmen und die Konzerne und so weiter. Und es wird aber darauf hinauslaufen, früher oder später, dass diese Konzerne, die Entscheidungen diesen Konzernen von KIs wieder ausgeführt werden. Das heißt, es wird irgendwann, glaube ich, wirklich, so dystopisch es auch klingen mag, darauf hinauslaufen, dass wir Matrix-ähnliche Zustände haben werden. Mit einer, weiß nicht, ob es wirklich in einer virtuellen Welt spielen wird oder so, keine Ahnung, kann man darüber diskutieren, und es ist auch viel Science Fiction, klar. Aber ich glaube, dass wir Modelle haben werden, die Entscheidungen für uns treffen, Entscheidungen übernehmen, unsere Entscheidungen überschreiben mit eigenen Entscheidungen, basierend auf den Informationen, die es über dich gibt, seitdem du geboren bist, mit denen es trainiert wurde. Es weiß, wer du bist, es trifft Entscheidungen für dich, es sagt dir, in welche Krankenversicherung du gehen da, Mitglied werden darfst und welche nicht, es zeigt dir, was du essen darfst und was nicht, wofür du Geld ausgeben kannst, wofür nicht, kann dein Bankkonto sperren, also all solche Dinge. Und ich glaube, dass wir irgendwann, die Gefahr ist extrem groß, dass wir irgendwann die Kontrolle darüber verlieren, über diese Modelle verlieren. Und das ist, also für mich jetzt gerade persönlich würde ich sagen, das ist ein Worst-Case-Szenario. Nicht nur was mich angeht, sondern was die gesamte Menschheit eigentlich angeht. Wenn wir als Menschheit, als Spezies die Kontrolle über ein fortschrittliches KI-Modell verlieren sollten, stell dir vor, wir haben verschiedene AGIs irgendwann. Wenn wir die Kontrolle darüber verlieren sollten, dann wird es, glaube ich, richtig fatal. Also dann wird es, glaube ich, richtig, richtig gefährlich. Aber also, klar, alles Zukunftsmusik, alles sehr dystopisch, und vielleicht kommt es auch gar nicht so weit. Aber ich glaube, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt gerade weitermachen, dann ist das der Weg, wo wir irgendwann ankommen werden. Ob wir es wollen oder nicht. Und das ist halt schon beängstigend, finde ich.
Ja, ich finde, dazu müssen wir mal eine komplette Episode widmen, in der wir vielleicht eine Geschichte erzählen, also eine ganz dystopische Geschichte erzählen, vielleicht auch so schönes Storytelling mit einbauen und die andere Hälfte der Episode mit einer ja sehr positiven Utopie mal darstellen, wie das alles sein könnte, wenn alles wirklich glatt läuft, wenn beste Umstände herrschen, wie das sein könnte. Aber ich glaube, für diese Episode haben wir wirklich einiges nochmal durchleuchtet. Also wir haben Klarheit geschaffen, was Large Language Models sind, wie diese auch in verschiedensten Tools eingebaut werden, wie diese Tools entstehen können. Natürlich nur oberflächlich, aber ich denke mal, das hat einen ganz guten Überblick gegeben für die Zuhörer. Und immer wenn Fragen sind, könnt ihr die auch immer wieder gerne stellen. Wir nehmen uns die Zeit dafür, das auch zu recherchieren. Unter anderem haben wir auch nochmal klargestellt, wieso auf einmal so viele Tools AI-Funktionen haben und wie wir sie in unserem Arbeitsalltag nutzen und wie sie uns bereichern können. Aber im gleichen Atemzug haben wir auch natürlich auf die Gefahren hingewiesen, wieso es vielleicht aktuell sehr angenehm ist, die KIs zu nutzen, aber es in Zukunft potenzielle Gefahren birgen könnte. Ich denke mal, alles ist noch nicht durchforscht und komplett klar und ersichtlich. Das ist ein Prozess, wir müssen das mal verstehen, wir müssen das auch gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist nicht nur auf der Endnutzerseite so, sondern auch die Unternehmen müssen damit besser klarkommen. Auf staatlicher Ebene muss man mit dem Thema besser umgehen. Und ich glaube, das beschäftigt auch sehr, sehr viele Bereiche unserer Gesellschaft und auf der Welt. Und ja, ich hoffe, wir haben euch einen kleinen, interessanten ja, Ausblick gegeben oder Einblicke gegeben. Und ja, wir freuen uns, dass wir uns in 2 Wochen nochmal hören. Bis dahin, tschüss und auch seht, wir hören uns dann.
Wir hören uns.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.